So, ich schenke mal den anderen ein.
Das sind schöne Voila. Geräusche. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Oh, der ist schon mal dunkler.
Ja.
Der sieht auch ein bisschen kräftiger aus.
Ja, Angst. Das müssen wir mal gucken. Ah, du hast recht, schau mal. Linda erkennt den Alkoholgehalt an der Farbe.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf ein Glas Wein mit. Mein Name ist Theresa Olkus und in diesem Podcast treffe ich die unterschiedlichsten Persönlichkeiten auf ein Glas Wein. Das ist ganz easy. Ich packe eine Flasche Wein ein und freue mich dann auf ein gutes Gespräch. Auch wenn mein heutiger Gast eigentlich aus Hamburg kommt, ging es für diese Folge mal wieder nach München. Dort habe ich Linda Zervakis getroffen. Linda war in München gerade für Dreharbeiten unterwegs und wir haben die Zeit vor dem Mittagessen genutzt, um uns in der Schreiberei, das ist das neue Restaurant von Toru Nakamura, mitten in der Münchner Innenstadt zu treffen. Erst kürzlich haben er und sein Team dort ihren zweiten Michelin-Stern bekommen. Und natürlich hatten wir auch die Gelegenheit, kurz in die Weinkarte zu spicken und ich kann nur sagen, dass die schon sehr neugierig gemacht hat. Linda kennt man als langjährige Tagesschausprecherin im Ersten. Nach über 10 Jahren bei den Nachrichten hat sie im letzten Jahr einen neuen Weg eingeschlagen. Sie startet ihren eigenen Podcast, Gute Deutsche heißt er, und ihre Sendung Zervakis und Obtenhövel live. Und damit nicht nur in neue Projekte, sondern auch in ganz neue Formate und Rollen. So könnt ihr euch vorstellen, dass wir gemeinsam auf ihre Zeit als Nachrichtensprecherin zurückschauen, darüber reden, inwiefern sich mit ihrer sozusagen beruflichen Veränderung vielleicht auch ihre Sprache verändert hat und natürlich, was sie an Grauburgunder, das war der Wein, den sie sich gewünscht hat, eigentlich so gerne mag. Wir starten jetzt direkt rein. Dieser Podcast wird wie immer präsentiert vom Deutschen Weininstitut und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Hören.
Linda, herzlich willkommen.
Ja,
schön, dass es heute klappt.
Vielen Dank für die Einladung.
Eine Hamburgerin treffen wir heute in München, aber nicht anlässlich des Oktoberfestes. Trotzdem machen wir so eine Art Frühschoppen, könnte man sagen.
Ja, ich bin auf alles vorbereitet. Ich hoffe, ich kann am Ende dieses Podcasts noch gerade ausreden, weil... Ehrlich gesagt, es ist nicht so mein Ding, Daydrinking.
Und dann vor allem noch morgens jetzt 10.51 Uhr.
Ab 11 ist alles wieder okay, nein.
Was war denn dein tatsächlich letztes Glas Wein und wann?
Oh, lass mich überlegen. Es war tatsächlich vor einer Woche. Und zwar war ich da mit einer Freundin essen, der ich ein Geburtstagsessen ausgegeben habe. Allerdings nicht in dem Restaurant, weil es ein Montag war, sind wir dann im Portugiesenviertel in Hamburg gelandet. Und ich muss sagen, es war leider ziemlich schäbiger Wein. Also wo man ein Glas trinkt und morgens denkt, so hätte ich es einfach gelassen oder hätte gleich Hochprozentiges genommen. Es würde mir wahrscheinlich jetzt besser gehen.
Also doch lieber Uso.
Ja, doch. Uso geht tatsächlich immer. Es ist in Maßen, aber das kann ich ganz gut regulieren.
Okay, damit hattest du dich ja auch verabschiedet damals bei der Tagesschau ja. Mit einem Uso, ein schlanker griechischer Abgang.
Ja, genau.
Also dann lieber Uso. Aber du meintest gerade schon, noch später gerade aussprechen. Tatsächlich ist es ja, finde ich, hochspannend und sehr bewundernswert, wenn man so professionell sprechen kann. Natürlich hast du das auch gelernt, aber gibt es irgendwelche Tricks, wo du sagst, da kann jeder Einzelne auch dran üben, dass er besser spricht? Ich habe nämlich selbst zum Beispiel mal gelernt, dass ich eine Färbung habe in meiner Sprache, nämlich dort, wo ich herkomme und dass ich immer mit D und T, P und B und diesen ganzen G und K.
Also sag mal ein Beispiel.
Also allein, dass ich Problem, dass man nicht wirklich hört, ob ich mit B oder P anfange zwischendrin,
okay.
Dass das ständig, ich habe damals so Übungstexte bekommen, mit so, wo man das ständig sprechen musste.
Ich habe aber auch Probleme, ich knarze, also ich habe eine Zeit lang am Ende des Wortes, am Ende des Satzes geknarzt, das heißt, also du sprichst einen Satz, was weiß ich, Bundeskanzler Scholz hat heute im Bundestag beschlossen, dass du hinten dann, also so ein Krächzen quasi hast und du musst es ja, folgende Gesetzespakete beschlossen. Also dass du halt hinten...
Dass man
so,
hochgeht.
Genau, und dass du quasi sauber atmest. Und ich muss mich aber auch konzentrieren. Also in meiner Privatsprache habe ich leider doch auch Hamburger Slang. Das ist dann so, ja, hol mal die Kassette runter.
Tatsächlich. Boah, das kann man sich bei dir jetzt
nee, nicht ganz nicht so schlimm, aber man merkt das immer gerade, wenn sozusagen Besuch aus Süddeutschland in Norddeutschland ist, dann denkt man so, oh, im Fernsehen sprechen sie aber ja doch wohl artikuliert. Und hier hört man ja doch, dass sie aus Norddeutschland kommen. Also lustigerweise ist, je höher man fährt in den Norden, also Richtung Ostsee, die Schleswig-Holsteiner, finde ich, dass die noch schlimmer. Das ist ja so, ja, ne, dann muck wie das und dann, ja, dann kannst du ja mal dann morgen kommen und dann gucken wir weiter.
Es gibt schon sehr starke Extreme. Ich denke mir das manchmal, wenn ich irgendwie in Südbaden im Markgräfler Land.
Das verstehe ich dann wahrscheinlich gar nicht.
Das ist
mehr,
dann, ne? Das ist schon tough. Da wird das Wegtrainieren wahrscheinlich noch umso schwieriger, aber. Wie geht's dir? Ich persönlich denke mir manchmal, ich finde das ganz sympathisch, wenn man raushört, woher eine Person kommt.
Ja, ich finde tatsächlich, mich lenkt das also bei Nachrichten dann hin und wieder auch ab. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, dass einfach der norddeutsche Hintergrund in der Sprache per se schon mal ganz nützlich ist. Also man braucht da nicht ganz
so
viel.
Einfacherer Start.
Ja, genau. Man braucht da nicht ganz so viel ausblenden, glaube ich, als würde man jetzt das Bayerische eher auch noch sehr doll rollen und so und versuchen, das in Hochdeutsch zu übersetzen. Also von daher fällt mir die Umstellung nicht so schwer. Und ich habe ja auch fast 13 Jahre lang Hörfunknachrichten gemacht, wo es ja dann tatsächlich nur um die Sprache geht und das trainiert. Also sobald ich am Mikro stehe und sozusagen die Aufgabe als Nachrichtensprecherin, Nachrichtenpräsentatorin einnehme, stellt sich mein Gehirn sofort um und ich bin in diesem Nachrichtenmodus und vergesse meinen Slang.
Das heißt,
direkt danach verfalle ich wieder.
Okay, das heißt, es gab dann schon eine Tagesschau-Linda und eine...
Ja, sprachlich auf jeden Fall und auch outfit-technisch auch.
Stimmt, ja. Ich dachte mir, kann man das so... Aber inwieweit konntest du deine Lässigkeit dort ausleben?
Ja, ich hab schon geguckt. Also ich habe jetzt zum Beispiel nur Blazer angehabt, die ich auch gerne mag. Also wenn das da irgendwie mit Reißverschlüssen oder Schnörkeln, das bin ich halt überhaupt nicht. Also es waren immer klare Schnitte und ich durfte da auch mit aussuchen. Das waren irre Vormittage, wo wir teilweise mit der Stylistin dann vom NDR 4 bis 5 Stunden unterwegs waren, wo man im ersten Moment denkt, ja super, shoppen auf Senderkosten. Und du bist nach 5 Stunden einfach platt, weil du kannst keine Bläser und Anzüge und Kleider mehr sehen. Und dann komm ja, nimm mit. Dann musst du es ja auch noch vor der Kamera austesten,
ausprobieren,
ob es schimmert.
Stimmt,
ob die,
so Muster oder
genau,
so.
Genau, Muster oder ob die Farbe tatsächlich gut rüberkommt, dass man manchmal dachte, der sieht ja so schön aus.
Muss ja auch mit
aus.
Dem Blau harmonieren.
Genau, manchmal sah ich ja aus, ich hatte einen blauen Blazer, den konnte ich nicht anziehen, weil ich quasi im Hintergrund der Tagesschau verschwunden bin. Also ich war eins. Und das geht dann auch nicht. Also das muss man dann auch testen und dann muss man, also es ist irre gewesen.
Glaube ich, aber ist es jetzt schon auch, dass du sagen würdest, du genießt es, dass du da ein bisschen freier in der Auswahl bist?
Ja, jetzt natürlich so, aber ich habe das war nie schlimm für mich. Das war eher, habe ich auch immer gerne verglichen, wie mit so einem Arztkittel, den ich übergeworfen habe für die 20 Uhr oder halt für die Nachrichtensendung. Und dann bin ich da wieder rausgeschlüpft und alles war gut. Also es war jetzt nicht die Komplett-Metamorphose, was natürlich für den Zuschauer so ist, dass die mich dann in Casual
nur so
sehen.
Mhm.
Erstmal so dieses, immer so ganz vorsichtig, also darf ich das sagen, aber sie sind viel kleiner, als ich dachte.
Ach so, weil sie von der Vorstellung...
Die dachten immer alle, ich bin Minimum 1,80, weil du es nicht mit dem Tisch, mit dem Tagesschau-Tisch einschätzen konntest.
Aha.
Und da ich jetzt privat nicht immer hohe Schuhe trage, sondern eher quasi flache Schuhe bequemer sind, so, sind die dann gucken, also so gerade so 1,90 Meter Menschen gucken dann so für mich runter und sagen, oh, sie sind ja ganz klein.
Die sind total
ich so,
gemischt.
Ja, es tut mir leid, aber ja, also so fast schon so enttäuscht.
Ja, du musst, als würdest du dich entschuldigen.
Gut, alles gut, aber es geht ja um den Inhalt. Dann, nein, entschuldige mich. Also immer ganz, ganz lustig. Und auch von der Klamotte. Also ich bin, glaube ich, mich haben immer ganz viele gefragt, ja, bist du oft erkannt? Und ich glaube, viele erkennen mich nicht, weil sie dann mich in der normalen, alltäglichen Kleidung gar nicht sofort wiedererkennen, weil sie davon ausgehen, ja, die muss ja auch privat im Kostümkleidchen oder im Anzug rumlaufen.
Ja, die
Dem
Tagesschau
ist nicht so.
Überraschung. Die Tagesschau ist halt einfach doch so eine schon sehr seriöse Institution.
Ja, das muss auch so sein. Also ich finde das auch absolut okay, dass man dann da so aussieht.
Und clean, ja. Mhm. Würdest du trotzdem sagen, jetzt warst du ja 8 Jahre lang dort, dass es sich in diesen 8 Jahren verändert hat? Weil wenn ich jetzt so mir die Tagesschau ansehe, finde ich, ist das, also es hat wahrscheinlich auch mit den Online-Medien zu tun, dass es doch irgendwo ein bisschen auch jünger geworden, ja, vielleicht absolut. Auch durch die Protagonistinnen und Protagonisten, die auch in den Online-Medien, glaube ich, viel machen.
Das ist auch ganz wichtig, dass die das gemacht haben. Also, und es läuft ja auch wahnsinnig gut auf Instagram und TikTok selbst. Ich weiß, dass ich habe irgendwann mal so ein Video gehabt mit der Jogginghose.
Stimmt,
was
genau.
Total viral ging. Also ich bin nicht auf TikTok. Und sie haben einfach gute Ideen. Also sie können sozusagen den schweren Inhalt gut verpacken für diese Medien. Und das ist total wichtig. Und ich finde auch, also es hat sich selbst bei den Sprechern einiges getan, dass wir da auch mal mit Bluse standen und Hose und nicht unbedingt mit der Anzugsjacke. Das sind ja auch schon so kleine Veränderungen. Mhm. Plus, das war auch immer so der Hinweis, meine ich so, lass gucken, dass wir nicht zu viele Substantive haben. Das fällt den Redakteuren manchmal gar nicht auf. Also als Tagesschau-Sprecher, Sprecherin schreibst du nicht selbst, du präsentierst tatsächlich nur. Aber dadurch, dass ich es quasi ja auch gelernt habe, habe ich so einen Blick dafür. Und ich habe bei einem Jugendradiosender gearbeitet, wo man ja per se dann immer schwierige Sachverhalte einfacher umschreiben
verpacken
muss.
Verpacken darf.
So. Und das waren so Nuancen, dass ich sagte, guck mal, wir haben jetzt irgendwie 3 Substantive da. Lass doch versuchen, 2 durch Verben zu ersetzen. Und dadurch wirkt es schon viel viel nahbarer. Mhm. So. Und da sowas, auf sowas wird
so
dann auch geachtet.
Sehr viele kleine Schräubchen, vom Blazer auf die Bluse,
Substantive. So dieses, dass man die Verabschiedung anders macht, die jetzt ja auch schon sich, weiß ich nicht wie viele, 5 Jahre auch schon wieder so eingegroovt hat, aber das sind dann immer so kleine Meilensteine, wo man denkt, oh mein Gott, wir begrüßen anders in der Zeit.
Ja, ich wollte gerade sagen, aber die Begrüßung wird sich doch nie ändern, oder? Ich glaube, da wäre sogar ich, dass ich sage, nein, bitte, die muss eigentlich so bleiben.
Ja, aber
früher
war es, glaube ich, nur guten Abend, meine Damen und Herren.
Ja.
Und jetzt ist ja, ich begrüße Sie zur Tagesschau.
Ja,
also das, und diese Drehung am Schluss. Du hast ja früher die Sprecherinnen und Sprecher hast du nie gesehen, was sie untenrum anhatten. Und das war ja auch schon fast revolutionär, die Seitendrehung, wo man sagt so, und in den Tagesthemen begrüßt sie heute Kara Mioska oder Ingo Zamperoni mit diesen Themen. Und dann, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Das ist schon fast Punk.
Wow. Punk in der Tagesschau. Ja, aber stimmt, natürlich. Früher war es nur die Frontale.
Ja.
Die Frontale, ja.
Genau.
Wahnsinn. Ich habe gedacht, wir machen heute, um das sprachlich mal auf die Probe zu stellen. Nein, Spaß. Nein, überhaupt.
Du trinkst jetzt und dann gucken wir, wie du dich artikulieren kannst.
Irgendjemand hatte das mal, ich weiß nicht mehr, das so, ich habe mal eine Sendungsidee, dass man immer das Gleiche wiederholt, aber stetig ein Glas mehr trinkt und dann guckt, wie es sich verändert. Aber so machen wir das gar nicht. Ich dachte, ich bringe einfach mal was mit und ich würde dir jetzt einfach mal was einschenken.
Ja.
Und ja, überlegen.
Der Knipser.
Genau, uns wurde nämlich gesagt, dass du den Grauburgunder sehr gerne trinkst.
Gibt es tatsächlich eine Geschichte zu.
Okay,
deswegen
wir wollen
sie
sofort
hören. Ja. Ich habe eine Freundin von mir, die jetzt seit mittlerweile 20 Jahren in Australien lebt. Und die kommt aus Bobenheim-Roxheim.
Okay, aus der Pfalz.
Aus der Pfalz. Und die hat damals ihren Mann, also die sind nach Deutschland gekommen und haben hier geheiratet. In so einer alten, ja, wie so eine Art Scheune war das. Und da gab es den Knipser, weil der da nämlich auch in der Nähe ist.
Ja, Laubenheim, genau.
So, siehst du? Und der hat mir wahnsinnig gut geschmeckt. Und das war so, das verbinde ich immer mit ihr. Und immer, wenn ich den in der Hand habe, denke ich halt an meine Freundin Dunja.
Ja, ich dachte, ich rufe einfach mal beim Weingut an und sage, dass wir den gerne in München trinken wollen, ob sie mir was schicken. Und sie haben nicht nur das, sondern sie haben mir noch einen anderen geschickt. Und warum sollten wir jetzt nur eine aufmachen? Deswegen, was hältst du davon, wenn wir einfach beide im Vergleich trinken? Weil es sind zwei unterschiedliche Grauburgunder. Oh. Uns ist ein sehr junge, das ist der 21er. Okay. Und dann haben wir noch einen 14er.
Okay, wow, das Etikett kenne ich tatsächlich nicht. Das
okay, ist, dann ist wahrscheinlich der, den du kennst.
Ich denke, ja.
Und wir gucken einfach mal, was uns besser schmeckt. Ich mache den anderen jetzt mal auf, aber lass uns erstmal anstoßen.
Wie verträgst du Alkohol, Wein um 11 Uhr?
Podcast-technisch sind wir das inzwischen ganz gut gewohnt. Eigentlich ist 11 Uhr noch sehr human für uns. Es ist fast schon spät inzwischen. Prost. Du hattest das ja gesagt in deiner letzten Sendung.
Jamas.
Okay, Jamas.
zum Wohl.
Mm.
Aber der ist sehr lecker. Herrlich, ich merke auch schon was. Das geht bei mir echt sehr schnell. Aber ich hab ausreichend gefrühstückt, wohl wissend, dass ich eine kleine Basis brauche.
Ich schenke jetzt einfach mal den anderen nebenbei auf. Ich brauche, werde ein bisschen brauchen. Ein bisschen.
Alles gut, ich werde das dokumentieren für mich. Auch für zu
sehr
Hause.
Schön.
Mein Leben fernab des Öffentlich-Rechtlichen. Ich darf jetzt tagsüber trinken.
Kannst du dich erinnern? Ich meine, du hast 8 Jahre lang diese Sendung gesprochen. Unmöglich kann man sich an alle Nachrichten erinnern, aber kannst du dich an gewisse Weinnachrichten erinnern?
Weinnachrichten?
Ja, das ist irgendwie so...
Ich glaube, wegen Trockenheit oder sowas. Das maximal. Aber das, ich dachte jetzt, also ich glaube nicht, dass wir die Weinkönigin vorgestellt haben.
Das macht der SWR.
So, die hatten wir nicht. Also ich glaube, so erntetechnisch, dass
ja,
wir das...
Ja, klar. So Wetter, Klima, genau. Bedingungen... So, ich schenke mal den anderen ein.
Das sind schöne Voila. Geräusche. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Oh, der ist schon mal dunkler.
Ja.
Der sieht auch ein bisschen kräftiger aus. Angst.
Ja, das guck müssen wir mal gucken. Ah, du hast recht, schau mal. Linda erkennt den Alkoholgehalt an der Farbe.
An der Farbe.
Nein, sie hat tatsächlich auch so. Also, der hat 14 Volumenprozent. Also wir sprechen jetzt von einem 21er Grauburgunder. Und rechts haben wir einen 14er Grauburgunder. Der aber ein bisschen anders gemacht wurde. Also der wurde quasi im Barrique-Fass ausgebaut. Der 14er, der ältere, hat jetzt natürlich auch schon eine gewisse Reife. Ich meine, 14 ist jetzt auch schon wieder 8 Jahre zurück. Prost, der genau, gegen... das ist jetzt der andere. Also Jammers, müssen wir ja sagen, genau. Das ist schon anders, reifer. Ja, ja. Aber was ist es, was dir auf dieser Hochzeit, was ist es, was dir an dem Grauburgunder gefallen hat?
Ich mag einfach, also der ist halt schön, ich mag das Weiche. So, das, und man hat das Gefühl, der geht gleich so wohlig runter. Und ist, also mir wird dann halt so, ich kriege so dieses Gefühl kurz vor. Es hört sich jetzt doof an, kurz bevor es so leicht taub wird, aber in schön. Also sagen, oder sagen wir anders verpackt, so die Wolken umschließen einen leicht. Man würde so ein bisschen in Zuckerwatte liegen.
Ja.
So fühlt sich das an. Das, das ist das Schöne.
So ein wohliges.
Ja, genau. So,
genau. Ja, verstehe ich.
So passend zu dem Regen da draußen.
Ja.
Also.
Passt schon sehr gut. Ich glaube auch, deswegen ist Grauburgunder so ein beliebter Allrounder für ganz viele. Es ist nicht zu säurespitz,
genau,
oder irgendwie, säurisch, was man nicht... Was man irgendwie, ja, was immer funktioniert, was hervorragend zum Essen funktioniert. Aber ich habe ja gelesen, dass du überhaupt gar nicht gerne kochst.
Nee, deswegen haben wir ja jetzt ein Kochbuch raus.
Genau, nee. Eben. Das war das nächste Groteske.
Nee, ja, tatsächlich. Mich strengt das an, weil ich das Gefühl habe, ich bin, also wenn man Kinder hat, die in der Schule sind, hat man schon wieder das Problem, dass man sich indirekt wieder so einen Wettbewerb hat mit den Eltern.
Oh nein.
Also weißt du, nee, ja, will ich gar nicht. Also, nee. Da sind wahnsinnig nette Eltern, aber die sind die Mütter, die mich umgeben, die sind wahnsinnig begabt. Das sind so Dekomütter, das sind Mütter, die toll malen können, die kreativ sind, die basteln können. Genau, das. Ich kann sogar backen,
okay.
Aber ich kann es nicht schön anrichten. Also bei mir ist es so, ich koche was und dann kommst du so bam auf den Teller. Und bei allen anderen, selbst mein Mann packt dann noch ein Blättchen Petersilie dazu und es sieht immer schön aus. Und bei mir ist so... Hauptsache es schmeckt. Du würdest niemals einen Food-Instagram-Account füttern können.
Stimmt.
Das stresst mich immer so ein bisschen. Und das ist wirklich ein Phänomen. Ich konnte schon in der Schule nicht basteln und nicht gut zeichnen und habe dieses Deko-Gen nicht. Und deswegen koche ich sozusagen so ungern und auch ungern für andere und gebe dann meistens vor, komm, lass mal was bestellen, weil ich habe es nicht geschafft.
Ich habe es nicht, zeitlich hat es einfach nicht mehr gereicht. Aber da kommen dann wahrscheinlich so Kommentare mit, aber es ist mit Herz gemacht, weil es dann schön aussieht.
Ja, ja,
also,
genau.
Dann so
sie
selbst
hat
sich
redlich bemüht. Nee, schmeckt interessant, ist
auch
immer schön.
Also keine irgendwelche Signature-Dishes, die es immer gibt, wo du sagst, den habe ich schon aber besonders gut drauf?
Ich kann einen wahnsinnig guten Apfelkuchen. Also ich bin dann eher lustigerweise bei Backen,
okay.
Wo andere auch Respekt haben vor Hefeteig und so. Das interessiert mich nicht, ich habe ja ein Rezept. Also danach gehe ich. Und ich kann sehr gut Eintöpfe. Also so, ich kann so einen Kichererbsen-Eintopf, den ich tatsächlich so ein bisschen griechisch angehaucht, aber dann mit diesem Currypulver. Ich glaube, es heißt Ras El Hanout. Das ist so, ja, so Curry-Kreuzkümmel-mäßig. Mhm. Und das packe ich da rein und dann sind immer alle geflasht.
Aber ein guter Eintopf ist doch auch schon. Also ich finde, man braucht eigentlich nicht viel mehr.
Also gerade jetzt wieder die nächsten 8 Monate.
Die nächsten 8 kühlen Monate. Jetzt, wo es wieder kühler wird, gibt es Eintopf.
Halt im Hause Zervakis Eintöpfe. Das kann ich tatsächlich ganz gut.
Ja, und das steht dann auch im Kochbuch, nehme ich an?
Ja, die Kichererbsensuppe ist tatsächlich mit drin. Aber auch, also es sind ja eher Rezepte, für die man nicht viele Zutaten braucht. Mhm. Und das Buch heißt ja, wenn ich das kann, kannst du das auch. Das heißt, es gibt Kartoffelpuffer, die wahnsinnig gut schmecken. Dann riecht man so mindestens 1,5 Tage danach auch noch danach. Mhm. Aber alle sind happy.
Aber es schmeckt ja darum. Eben. Aber wer ist dann bei euch zu Hause, wenn du jetzt sagst, dein Mann kocht?
Ja.
Bist du denn zum Beispiel mehr für den Wein zuständig?
Nee, das macht tatsächlich auch mein Mann. Der hat da noch ein besseres Händchen. Also auf jeden Fall trocken. Es muss ein trockener Wein sein, da sind wir uns auch einig. Und im Sommer geht es dann eher Richtung Rosé. Und er ist, weil er halt in Süddeutschland auch lange gelebt hat, irgendwie firmer als ich. Also irgendwie die Nähe zu Weingütern merkt man ihm mehr an als mir.
Ja gut, in Hamburg, ich meine, haben wir jetzt gelernt, wir waren vor 2 Folgen da, kann man auch ganz gut Wein trinken, da gibt es ganz gute Plätze ja, inzwischen.
Wein trinken, das auf jeden Fall, aber da ist halt...
Ist halt nicht der Anbau.
Andere Pflanzen werden dort angebaut für andere lustige Effekte im Körper.
In Hamburg?
Ja, auf Privatbalkon.
Okay.
So hörte ich.
Ah, also so unterschiedlich ist es in den Bundesländern mit den Genussmitteln. Ich dachte einfach, mit diesen 2 Weinen können wir heute mal rausfinden, wie es ist, wenn man eigentlich 2 unterschiedliche Jahrgänge hat. Mhm. 2 unterschiedliche Stilistiken, aber den gleichen Winzer und die gleiche Rebsorte. Und trotzdem sind die Weine ja super unterschiedlich. Ich kann mir jetzt aber tatsächlich diesen Reifen super gut vorstellen, wenn du sagst, zu einem Kichererbseneintopf. Mhm. Ich glaube, das wäre...
Wäre gut. Also ich,
sogar ganz
ich
schön.
Könnte davon tatsächlich nur ein Glas trinken, weil ich glaube, danach... hätte ich von der Zuckerwatte schon sehr viel.
sehr wohliges Gefühl. wie ist es heute? Also jetzt ist es ja ungefähr, wann war das? Im Mai, glaube ich, als du deine letzte Sendung gesprochen hast. Jetzt ist es mehr als ein Jahr her, dass du neue Projekte, die gesucht hast. Es gab, muss man ja inzwischen sagen, einen sehr schönen Podcast. Mhm. Warum war das Format so wichtig? Gute Deutsche. Und was habt ihr gemacht?
Also Gute Deutsche war ein Format, was ich ursprünglich auch dem NDR mal als Fernsehformat vorgeschlagen hatte. Der NDR aber leider damals nicht den Mut hatte dafür. Und ich bin an dieser Idee festgeklebt. Es geht darum, sich mit Menschen zu unterhalten, also prominente Menschen, die auch einen Migrationshintergrund haben und einfach die Geschichte zu erzählen, wie die hier angekommen sind, wie die hier groß geworden sind, was dieser Migrationshintergrund mit ihnen gemacht hat, sozusagen als Vorbildfunktion. Die Idee ist entstanden zum Peak der Flüchtlingswelle. Mhm. Das war quasi der Impuls zu sagen, hey, Deutschland ist ein Willkommensland. Also wir haben hier einfach so viele unterschiedliche Kulturen leben. Und man muss auch jetzt mal sozusagen das Gute daran zeigen. Und nicht immer nur so, oh Gott, noch mehr in Anführungszeichen Ausländer, die hierher kommen und unser deutsches Land zerstören wollen, was da irgendwie alles immer gesagt wird, sondern eher sagen, hey, es steht aber auch für eine Vielfalt. Und es gehört ja auch zur Geschichte Deutschlands. Also wenn ich an meine Eltern denke, die hier sind als Gastarbeiter hierher gekommen, das war wahnsinnig wichtig in den 60er und 70er Jahren. Und sozusagen das Schöne an diesen Geschichten in den Fokus zu bringen. Und das war sozusagen die Idee von Gute Deutsche. Und das, was ich an Resonanz auch bekommen habe, war so schön zu lesen, weil so ganz viele sagen, ja, genau so war es bei mir auch, es ist so wichtig, das zu hören von Sängerin oder Schauspielerin oder wie auch immer. Diese Vorbildfunktion wurde dadurch angeknipst und das war einfach total schön und ja, auch danke an Spotify, dass die damals das umgesetzt haben.
Ich bin dann mal diese Gästeliste so durchgegangen und ich hatte auch 1-2 Folgen gehört. Interessanterweise habe ich bei mir selbst festgestellt, dass ich bei manchen Gästen dachte, ach guck mal, so fast schon wusste ich gar nicht. Mhm. Bei manchen kannte ich den Hintergrund gar nicht. Und ich glaube, das war vielleicht auch so was zu zeigen, so alle gehören dazu. Und dann diese Vielfalt sozusagen der Herkunftsländer.
Ganz genau. Also ja, weil am Ende ist ja Vielfalt was Schönes. Also es muss ja immer nicht, es wird immer, der Fokus wird immer viel zu sehr auf das Negative gesetzt. Und warum nicht mal das Gegenteil zeigen und sich dadurch vielleicht zu erfreuen oder neue Impulse zu setzen. Und genauso wie bei dir sowas sich dann auslöst, hatten ja auch ganz viele andere Hörerinnen und Hörer. Und das... Also ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen,
absolut,
ohne mich jetzt selber loben zu wollen.
Schade.
Aber das ist echt ein schöner Impuls gewesen.
Apropos, weil du ja gerade gesagt hast, oft wird das Negative gesehen und so weiter. Jetzt mal, über 8 Jahre hinweg hast du ja sämtliche Nachrichten, die oft irgendwie auch natürlich was sehr auch Bewegendes. Es sind ja dabei Sachen, die auch eine Tragik, eine Ernsthaftigkeit haben und auch erfordern. Wie bleibt man trotzdem optimistisch?
Ich kann das ganz gut ausblenden. Also ich glaube, bei mir hilft die Familie und dann am Ende der Alltag. Also du musst ja, wenn du Mama bist, dann musst du deinen Kindern ja irgendwie auch eine gewisse Hoffnung geben und denen eine schöne Zeit bereiten und die motivieren und sagen, hey, das Leben ist schön und guck mal, was du alles machen kannst, was du alles für Hobbys hast und schau irgendwie glücklich nach vorne. So bin ich gar nicht aufgewachsen. Also bei uns hing tatsächlich immer die graue Wolke über uns und es war immer alles schwer. Wir hatten kein Geld und es war alles, wurde eher immer ins Negative gezogen. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich das nicht angenommen habe. Weil eigentlich macht man ja so weiter, also wenn man dann selber quasi Eltern wird, gibt man ja vieles so weiter, wie man es selber erfahren hat. Und ich sträube mich da so. Ich habe das im Nachhinein, fand ich das so furchtbar. Aber ich kann meinen Eltern auch keinen Vorwurf machen, weil sie halt kein Geld hatten. Aber es war halt immer schwer. Also ich war auch immer diejenige, die für Klassenreisen beantragen musste, was immer wahnsinnig peinlich war, weil man dann immer in diesem rosanen Zettel vorne hin zum Lehrer gehen musste und diesen extra Zuschuss beantragen musste. Und das ist, glaube ich, so im Hinterkopf bei mir, dass ich sage, nee, ich kann das ausschalten. Und natürlich ist das Nachrichtengeschäft funktioniert leider nur, indem man sich auf das Negative konzentriert. Ich glaube, die Süddeutsche Zeitung hat ja sogar mal einen Test gemacht und auch immer die positiven Seiten, das wurde nicht angenommen, weil es keiner lesen wollte. Also, von daher, ich habe tatsächlich auch jetzt zu Zeiten des Krieges, ich gucke manchmal 2 Tage keine Nachrichten, bewusst, weil es mich so sehr runterzieht, dass ich sage, ich will es jetzt einmal kurz gar nicht wissen und ich mache mir meine Welt, wie sie mir gefällt, tatsächlich, und bin dann voll in meinem Alltag, gehe ich unter und wundere mich, Mensch, der Tag ist auch wieder rumgegangen und eigentlich war der ja ganz schön.
Ja.
Und das hört sich jetzt vielleicht oberflächlich an, aber es hilft mir auch, meinen Optimismus zu bewahren. Weil ich kann natürlich auch anfangen zu sagen, so, wieso habe ich überhaupt Kinder in diese Welt gesetzt? Und mit dem Klimawandel und wie werden die irgendwann leben, wenn sie erwachsen sind? Und geht das überhaupt noch? Und was ist mit der Flüchtlingswelle von den Ländern, wo es viel zu heiß ist? Und haben die überhaupt noch Platz? Also das ist ja eine Endlosspirale. Und dann kann ich mich gleich unter die Betondecke legen und denken, oh mein Gott, ist das alles furchtbar.
Richtig, das war nämlich so mein Gedanke, weil ich schon zugeben muss, dass gerade so in den letzten 2,5 Jahren, also zumindest jetzt in meinen 29 Jahren, empfand ich die letzten 2,5 Jahre schon weniger unbeschwert als andere, einfach durch das, was in der Welt passiert. Aber man konnte sich ja schon dem einfach auch mal entziehen. Ich glaube, es ist auch die Freiheit bei jeder Medienpflicht und Bewusstsein und ja auch informiert sein wollen, ist es auch die Freiheit von jedem, sich auch mal entziehen zu dürfen, weil man eben auch nicht in so eine Spirale kommen möchte. Aber wenn man eben dann rein berufsbedingt so alltäglich mit diesen Nachrichten konfrontiert ist, habe ich mir das eben schwer vorgestellt, wie man sich dem entziehen kann.
Ja, das ist mein Trick.
Ja, aber hilft vielleicht umso mehr. Gab es denn auch irgendwelche Verkündungen, Ereignisse, die du besonders in Erinnerung behältst?
Also im Schlimmen, also es war dieser...
Vielleicht beides, also im Positive und im Negativen.
ja, positiv sind immer noch diese Bilder von, also ich meine, Greta Thunberg. Mhm. Dieses, wo du dann auch so diese Geschichte erzählst, dieses Mädchen, was da alleine in Schweden sitzt und, ja, und halt diese Protestwelle angeregt hat. Also
so eine Leitfigur.
Ja, wirklich, ja, so. Und das zu sehen und auch diese Fridays for Future Bewegung, dass ich so dachte, boah, wie lange gab es das nicht, dass junge Menschen sich zusammentun und gemeinsam für eine Sache kämpfen. Weil ich so den Eindruck hatte, das läuft ja in den letzten Jahren, lief ja alles irgendwie ganz gut. Es gibt ja irgendwie gar nicht so viel Grund, sich gegen etwas anzulehnen, gefühlt. Und dass da einfach so eine Welle entfacht wurde, das hat mich sehr gefreut, weil ich noch so diese Aufkleber aus den 80er Jahren, Atomkraft, nein, danke, mit dieser Sonne.
Stimmt, diese, die auf manchen Autos, ja, ja, man sieht die so manchmal noch irgendwo. Genauso wie man manchmal noch so diese Stuttgart 21, diese Ortsschilder, ja, die genau, dann so durchgestrichen genau sind. Wenn dann mit noch welche rumfahren, dann denke ich, boah, die sind echt hartnäckig. Ja, so jetzt genau noch dagegen zu so demonstrieren.
Das war sozusagen mein Gedanke. Mhm. Und ja, schlimm war dieses Attentat in Breichervik. Das musste ich, da hatte ich Nachrichten, das sind immer auch so Amokläufe und so, auch in den USA, wo man immer so denkt, so, okay, Beitrag läuft, ich guck kurz weg, wenn ihr irgendwas habt oder zählt bitte runter aufs Ohr, weil ich habe den Beitrag, ich kann mir das gerade nicht angucken, weil ich habe es in der ganzen Zeit geschafft, nicht on air zu weinen. Und mir, da gab es wirklich oft Momente, wo mir einfach zum Heulen zumute war und wo ich mich dann so anstrengen muss und sagen muss, nee, du bist hier quasi gerade professionell unterwegs, mhm, du verkündest nur die Nachrichten und deine Emotionen haben hier nichts zu suchen. Das ist nur manchmal wahnsinnig schwer, weil es einfach so emotionale Bilder sind, die mich dann doch tangieren. So, da muss ich mir auch helfen, indem ich dann sage, ich guck weg, also auch wieder, mhm,
ja, einfach ausblenden,
ja, genau, und weil das hat dann tatsächlich nichts da zu suchen. Ich würde dann ja in dem Moment meine Meinung abgeben, also ich muss ja neutral sein.
Stimmt, so habe ich das jetzt noch gar nicht, ja, aber klar, aber das, Emotionen zu
genau
lassen,
man bedeutet ja, dass du eine Tendenz, mhm, quasi in dem Moment, mhm, so äußerst.
Wow. Ja. Also das liegt gerade nochmal, das ist halt nicht nur dieses sehr professionelle Sprechen und seriös sein und das ist halt nochmal so diese Emotionen, die jeder Mensch hat, einfach zurückzustecken, das stelle ich mir nicht leicht vor. Jetzt hast du ja aber vor einem Jahr entschieden, quasi von diesem Sprechertum, mhm, wieder mehr zu einer Moderation, zu einem Hosting zu gehen. Wenn du heute entscheiden müsstest, würdest du sagen, du bist mehr eine On-Air Person oder eine Off-Air, dass du gerne Live-Moderation irgendwo machst?
Ich bin tatsächlich gerne als Reporterin, wenn du so willst, unterwegs. Also ich bin gerne draußen beim Menschen, weil, mhm, mich das, ich mag gerne dieses Unverhoffte. Also wenn nicht alles vorher geskriptet ist, mhm, natürlich hat man ein Konzept, aber du weißt ja in dem Moment nicht, was die Menschen antworten. Also so ein bisschen situativ handeln zu können, das macht mir total Spaß. Und ich muss einfach sagen, die Tagesschau zu verlassen, das war wahrlich kein einfacher Schritt. Das, mhm, habe ich mir sehr, sehr gut überlegt und ich bin da auch im Guten rausgegangen. Und das war einfach eine ganz großartige Zeit. Nur wenn du quasi nichts anderes mehr machen kannst oder sich im Sender selbst nicht noch was anderes anbietet und du das Gefühl hast, so, jetzt ist schon wieder ein Jahr um und eigentlich wollte ich doch und ach, die Idee wird auch nicht angenommen, aber, mhm, ah, Mensch, Manu, so, das frustriert dann halt irgendwann. Und ich glaube, dieser Frust sozusagen auf diesem, ich nenne es jetzt mal Entertainment-Bereich, hätte sich auch irgendwann in den Nachrichtenbereich, also ich wäre insgesamt einfach unglücklich geworden, dann weiß ich nicht, ob ich den Job noch gut gemacht hätte oder ob man mir dieses Unglücklichsein hätte anmerken können. Und dann kam dieses Angebot und es war so jetzt auch so alterstechnisch so ein Gefühl von, so, entweder kneifst du und du machst es nicht, weil es vielleicht, überlegst du es dir oder du hast doch noch zu viel Angst, diesen Schritt zu gehen, weil die renommierte Tagesschau zu,
klar,
verlassen.
Ist ja auch, ne? Wer hat die Möglichkeit, so in seinem,
so,
Leben die Tagesschau zu verlassen?
Ja, genau. Und wenn du dir auch so die alten Abgänge anguckst, dann muss man ja sagen, alle, die Tagesschau verlassen haben, von denen hast du jetzt nicht mehr so viel gehört. Also das bleibt ja auch, mhm, im Kopf. Das ploppt ja auch hoch. Und aber allein diese Tatsache, dass ich mit Laschet sprechen konnte, mit Scholz sprechen konnte, dass ich ein Triell moderieren durfte, das hätte es zu ARD-Zeiten einfach nie gegeben. Und für mich sind diese Schauplätze, die ich jetzt alle wieder bespielen darf, genau, ist das macht mich so glücklich und das das ist so, als hätte man wieder so ein neues Zentrum in mir so aktiviert, so aufgeschlossen und so, jetzt du darfst das und das machen und das macht mich echt, ich bin viel, viel breiter aufgestellt, ohne das jetzt sozusagen schönreden zu wollen, aber für mich persönlich ist das tatsächlich der bessere Weg.
Ja, und gerade hatten wir darüber gesprochen, Emotion ist meinungsbekennend.
Ja.
Und das darfst du dir jetzt ja auch mit einem Lachen oder einer Reaktion komplett erlauben. Das kann ich mir schon auch erlösend vorstellen. Gab es irgendeine Zuschrift in dieser Zeit, die dich total verblüfft hat?
Tatsächlich von ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die gesagt haben, dass sie diesen Schritt wahnsinnig mutig finden, dass sie ihn auch selber gehen würden, aber nicht den Mut haben und einfach Angst haben vor so einem Schritt. Und das fand ich schon erschreckend, wie viele Zuschriften es dazu gab. Also hat wahrscheinlich auch altersbedingt zu tun, dass man irgendwann, wenn man Kinder hat und sich vielleicht einen Kredit genommen hat, um ein Haus zu kaufen, dass man dann sich halt doppelt und dreifach überlegt, verlasse ich meinen Job oder nicht, gehe ich dann in eine Probezeit. Und da dachte ich so, oh Gott, bist du jetzt doch naiv, dass du diesen Schritt gegangen bist? Und das, also weil ich das so gut nachvollziehen kann und daran selber gesehen habe eigentlich, wie mutig es war, ihn dann doch durchzuziehen.
Ja, in so einer Revision erst später. Jetzt müssen wir natürlich noch ein Abschlussresümee ziehen, welcher Wein dir am Ende besser geschmeckt hat.
Also den 2014er, der hat es in sich. Ne? Also ich würde sagen, der hat für mich heute hier das Rennen gemacht, obwohl der andere auch nicht schlecht ist, aber da merkt man schon, dass der hat was.
Ja, ich finde, der beschäftigt einen noch ein bisschen länger. Ne? Das ist so für den frischen, schnellen, schönen Genuss, der jetzt als Aperitif heute Morgen, glaube ich, recht passend war. Und das ist so ein bisschen das Tiefgründigere. Genau. Also das braucht ein bisschen mehr Zeit. Nee, geben wir uns noch ein bisschen mehr Zeit und trinken einfach nur einen Schluck. Lena, vielen Dank, dass es heute geklappt hat. Danke.
Dankeschön.
Das war sie schon wieder, die Folge Auf ein Glas Wein mit Linda Zervakis. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet beim nächsten Glas Wein wieder ein. Bis dahin, macht's gut.